Ja, liebe Glaubensgemeinde, ich mache es nicht jedes Mal, aber heute habe ich das Bedürfnis, mich ganz besonders zu bedanken bei denen, die immer eine Kindergeschichte an meiner Stadt machen und die auch ein Musikstück spielen. Das sind zwei Gaben, die bei mir doch eher unterrepräsentiert sind. Und ich schätze es sehr hoch ein und bin auch sehr dankbar dafür, dass man da den Beitrag dazu hört. Und das ist nicht selbstverständlich, aber genauso ein wichtiger Teil, ob ich jetzt hier stehe oder ein Musikstück, es soll alles zur Ehre Gottes sein. Liebe Gemeinde, lasst uns das Wort Gottes aufschlagen. Heute wollen wir das Buch Esra aufschlagen, dort Kapitel 5 und dort den Vers 1 lesen. Esra, Kapitel 5, Vers 1. Das Buch Esra handelt grob in der Zeit, wo das Volk Israel aus dem Exil zurückkommt, wieder ins gelobte Heimatland. Also das ist diese Zeitspanne. Und in Kapitel 5, Vers 1 steht geschrieben: Die Propheten aber, der Prophet Haggai und Zacharja, der Sohn Iddos, weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem lebten, im Namen des Gottes Israels weissagten sie ihnen. Gehörst du zu den fleißigen Bibellesern, die anhand des deutschen Andachtsbuches vom 1. Januar bis 31. Dezember die Bibel ganz durchlesen? Da gibt es ja immer eine Leseempfehlung für jeden Tag. Morgens ist das immer das Alte Testament und abends das Neue Testament. Solltest du das dieses Jahr so machen, dann wirst du am 10. Juni genau zu diesem Textabschnitt kommen. Leider nicht nur diesen Vers, sondern es werden dort dann drei Kapitel sein. Und die Auffälligkeit bei diesem Vers ist ja, dass hier auf einmal zwei Propheten genannt werden, mitten im Buch Esra. Das heißt, Haggai und Zacharja, die hatten sehr viel zu tun in dieser Zeit mit diesem Buch. Bloß wenn ich anhand der Anleitung zum Bibellesen die Texte nehme, gehe ich darauf ja gar nicht ein, sondern ich lese den nächsten Tag die nächsten Kapitel. Erst ab dem 24. Dezember wirst du zum Buch Haggai und Zacharja kommen. Es wird ganz schnell, in Anführungsstriche, ganz schnell abgetan. Ja, und da habe ich mich gefragt und habe mich erinnert an einen Ausspruch von Philippus an den Finanzminister aus Äthiopien: Verstehst du auch, was du liest? Und wenn du so das die Bibel liest, ich sag mal so auf Masse liest, dann wirst du garantiert vieles nicht verstehen. Du wirst zwar am 31. Dezember sagen können, ich habe dieses Jahr die ganze Bibel durchgelesen, aber hast sie auch verstanden? Diesen Weg und diesen Gedanken möchte ich jetzt so weiter heute nicht verfolgen, sondern es gibt noch eine zweite Auffälligkeit in diesem Buch. Und zwar, wie eben schon erwähnt, die beiden Propheten Haggai und Zacharja. Und ich habe mich gefragt, warum treten zwei Propheten für das Volk Israel parallel auf? Man muss bedenken, es ist die erste Auswanderungswelle wieder zurück ins Heimatland aus dem Exil. Und es sind ungefähr 42.000 Juden zurückgekommen mit 7.000 Knechte und Mägde. Also ich mache mal eine runde Zahl, 50.000. Und für 50.000 Leute schickt Gott zwei Propheten. Das nenne ich mal auserwählt sein. Bloß die Frage, die sich mir ja stellt, ist, was war so wichtig, dass Gott in dieser Situation zwei Propheten geschickt hat? Die haben parallel im Volk Israel für 50.000 Leute geweissagt. Was war so wichtig? Und deswegen geht mein Gedanke heute in diese Richtung nochmal zu durchdenken, was für Aufgaben haben Propheten, wie wichtig ist das im Volk Gottes, das Prophetentum, der Geist der Weissagung. Diese Predigt führt allerdings mich nur dahin, um in den nächsten wahrscheinlich zwei Predigten über den Propheten Haggai zu predigen. Der Prophet Haggai ist ein ganz kurzes Buch, zwei Kapitel, aber es kennzeichnet ihn, dass er sehr einfach schreibt, sehr verständlich, nicht kompliziert, aber sehr aussagekräftig. Und warum ist dieser Prophet so wichtig? Die Parallelen zu uns, das ist ja immer das, was Gott will. Können wir erkennen Parallelen zu uns heute? Ja, wir leben auch im Exil. Wir sind kurz vor der Heimreise. Ich gehe allerdings heute auf diesen Gedanken nicht so stark ein, erst in meiner nächsten Predigt. Und als ich das so gelesen habe und dieser Text mir auffällig war, dachte ich mir, wow, das muss doch was für uns auch zu sagen haben. Diese Aussage, die ist nicht nur für damals geschrieben, sondern die ist für uns konkret auch in unsere Zeit hineingeschrieben. Aber wie gesagt, ich möchte euch und uns dahin bringen, mal diesen Gedanken wieder zu vertiefen, wie wichtig Propheten Gottes für sein Volk sind. Was war eigentlich die Aufgabe von Propheten? Zwar gibt es leichte, unterschiedliche Schwerpunkte, aber letztendlich kann man sagen, so habe ich sie jetzt aufgeführt, vier Punkte habe ich herausgefunden. Das kann auch vielleicht eventuell ein bisschen variieren, aber im Prinzip sind es für mich vier Punkte, Hauptaufgaben von Propheten Gottes. Erstens, und das war immer die unangenehmste Aufgabe, das Aufzeigen des Ist-Zustandes. Und wir wissen alle von der Bibel her, wenn die Propheten im Namen Gottes geweissagt haben, dann haben sie erstmal oftmals, nicht immer, aber oftmals erstmal keine gute Botschaft verkündigt. Deswegen wurden ja auch Propheten oft getötet. Unter anderem bezieht sich ja auch Jesus im Matthäus Kapitel 23 darauf, und zwar auf diesen Zacharja hier, wo er den Pharisäern, also dem Volk Israel, den Juden vorgeworfen hat, ihr tötet eure Propheten, und bezieht sich da auf diesen Zacharja, wo er Jesus sagt, er ist zwischen Tempel und Altar ermordet worden. Die nächste Aufgabe, die ein Prophet hatte, eben nicht nur zu zeigen, ja, wie schlecht seid ihr alle, sondern es kommt immer der Aufruf zur Buße und zur Umkehr. Besinnt euch. Guckt euch den Weg an, den ihr jetzt geht. Besinnt euch, das ist nicht euer Weg, sondern kehrt um. Dann ein dritter Punkt, der bei vielen Propheten auch sehr wichtig ist, der Aufruf zur Hingabe und Gehorsam. Nicht nur kehrt um, sondern bleibt auch da. Gebt euer Herz. Wir hatten es heute Morgen in der Lektion ein wenig eigentlich auch anklingen lassen. Wo das Herz ist, da ist alles andere. Das ist das Entscheidende. Und ein letzter und vierter Punkt, was wichtig ist, was Prophetenaufgabe ist, ist nämlich auch, der Zuspruch, die Ermutigung und Erinnerung an Verheißungen. Die Bibel ist voll von Verheißungen und wir Menschen sind so vergesslich. Wir brauchen Menschen, die uns immer wieder daran erinnern, was Gott uns zugesagt hat. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Und zwar keine rhetorische, sondern eine reale. Und zwar bitte ich euch dann, euch zu melden mit Ja. Ich stelle nur die Frage, wo ihr mit Ja antworten müsst oder könnt. Überlegt nicht lange, sondern lasst euer Herz sprechen. Entweder reißt ihr den Arm hoch oder ihr lasst es sein. Meine Frage ist an euch und an uns: Würdet ihr es als gut ansehen, dass wir hier in Deutschland unter uns Adventisten, wir sind so ungefähr 34.000, 35.000 Adventisten, einen Propheten haben? Würdet ihr das als gut empfinden? Ja, danke. Danke für eure Meldung. Typisch deutsch, wir zögern bei solchen Fragen. Bitte? Du meinst, Schwester Wald? Ich komme gleich dazu. Ich will mal so sagen, dieses Plenum kriegt nicht die Zweidrittelmehrheit dafür zusammen, um etwas Entscheidendes ändern zu können. Also es war eine sehr überschaubare Anzahl. Ja, die ihr jetzt euch gemeldet habt. Wir dürfen nicht vergessen, und ich glaube, das wisst ihr auch in eurem Herzen, dass ein Prophet eine Gabe Gottes ist, zur rechten Zeit. Und Gott segnet sein Volk mit einem Propheten. Ich denke, deswegen habt ihr mit Ja euch gemeldet. Es ist doch wunderbar, wenn wir einen Gesandten Gottes haben, der direkt aus der Vollmacht und mit der Vollmacht Gottes spricht. Es ist ein Unterschied, ob ein Prophet mit der direkten Vollmacht Gottes spricht oder ob ich hier stehe. Es ist ein Unterschied. Und die, die ihr eben euch nicht gemeldet habt, ich werte das als Nein, weil bei Gott gibt es entweder nur Ja oder nur Nein. Stimmenthaltung gibt es bei Gott ja nicht. Aber ich kann euch verstehen. Das habt ihr jetzt alle nicht mitgekriegt. Alexander hatte kurz gesagt, wir haben doch einen Propheten, und ich habe ja auch eben gesagt, ich gehe da kurz gleich auch drauf ein. Aber ich habe mich gefragt, und diese Frage habe ich ja letzte Woche in Oerlinghausen auch schon gestellt. Armin, wo bist du? Du warst auch da. Ja, da war auch eine sehr zurückhaltende Beteiligung. Und ich habe mich gefragt, schon vornherein, weil ich wusste, dass es nicht viele sein werden, warum ist das so? Es gibt sicher unterschiedliche Gründe. Aber ich glaube, eine grundlegende Sache ist die, wir wissen, dass Propheten erstmal richtig uns einen links und rechts um die Ohren hauen mit der Wahrheit, wo wir stehen. Und das mögen wir als Menschen nicht. Deswegen sind wir sehr zurückhaltend mit dem, ja, wir wollen einen Propheten unter uns haben. Aber es gibt eine Sache, die ist noch viel schlimmer, als wenn ein Prophet uns die Wahrheit um die Ohren haut und Gott durch diesen Propheten sagt, wie unser Zustand ist und was wir alles tun müssen. Es gibt einen Zustand, der viel schlimmer ist. Und zwar, wenn Gott schweigt. Wenn Gott schweigt, hat Gott uns aufgegeben. Es gibt Zeiten, da hat Gott geschwiegen. Wenn man so die Zeitleiste, und ich habe eine Bibel, da ist eine Zeitleiste drin, wann so Propheten agiert haben. Und die schlimmsten Phasen waren immer die, wo es überhaupt keine Propheten gab. Wenn Gott durch einen Propheten zu uns spricht, dann hat er uns noch nicht aufgegeben. Es tut zwar weh für uns, aber Gott tut uns nicht weh, weil er uns wehtun will, sondern weil er aufzeigen will, wo wir sind. Es gibt so zwei Phasen, jetzt so auf die Schnelle, wo Gott geschwiegen hat. Und zwar gibt es die Phase, ja, ich benutze einfach mal die Begriffe zwischen dem Alten und Neuen Testament. Da gab es eine ganz lange Phase, jedenfalls, wo wir es nicht wissen, dass es Propheten gab. Kann durchaus irgendwo mal irgendwo einer gewesen sein, der aber nicht wirklich erwähnt worden ist und den wir nicht kennen. Es gibt eine Phase über mehrere Jahrhunderte, da hat Gott keine Propheten in seinem Volk geschickt. Weil hier der Prophet Zacharja, Haggai und Zephania, das waren die nach dem Exil, die Propheten noch, und danach war erstmal Ruhe. Bis Johannes der Täufer anfing wieder. Johannes der Täufer war ja ein Prophet. Dazwischen war eine lange Zeit Ruhe. Und dann gab es noch in jüngerer Geschichte, eben wurde schon Schwester Weid erwähnt, als Schwester Weid anfing, wurde sie ja sehr angefeindet. Man war sich nicht sicher, bist du wirklich ein Prophet, redest du im Namen Gottes oder nicht? Gott hat Schwester Weid, ich meine in den 1850er Jahren war es, 4 Jahre schweigen lassen. Gott hat über Schwester Weid, obwohl sie vorher schon Visionen gehabt hat und erzählt hat, hat Gott durch sie 4 Jahre lang nicht gesprochen. Und zwar einfach deshalb, weil die Pioniere, die Adventbewegung damals sie nicht als Prophetin anerkannt hatten. Deswegen hat Gott geschwiegen. Und das ist immer das größte Alarmzeichen, dass so richtig was schief läuft. Aber auch anhand dieser Situation dürfen wir erkennen, auch wenn Gott schweigt, der fängt irgendwann wieder an zu reden. Das ist unsere Hoffnung. Und wenn Gott auch sehr unangenehme Dinge zu uns redet durch Propheten, dann bietet er uns immer noch einen Ausweg an. Das dürfen wir gewiss sein. Das ist sicher wie das Amen in der Kirche. Gott gibt uns einen Ausweg, namentlich im Namen Jesus Christus. Das ist wie ein roter Faden in der Bibel bei den Propheten. Man muss da manchmal ein bisschen nachsuchen bei den Propheten. Und ich rede jetzt erstmal von den Schriftpropheten. Das sind die, die in der Heiligen Schrift uns wiedergegeben sind. Da wird viel Negatives erzählt und wie schlimm sind sie alle und das Volk, das Gottesvolk. Aber wenn man genau hinliest, da sind immer wieder die Hoffnungsschimmer drin. Immer wieder kommen da Punkte, wo Gott sagt, kehrt um, ich habe was für euch. Wenn ihr den rechten Weg wieder beschreitet, dann werdet ihr Segen empfangen. Und als ich mir so zu Hause Gedanken gemacht habe, wie das denn so ist, mit dem links und rechts um die Ohren hauen und dass es nicht angenehm ist, da kam mir etwas in Sinn, was ich erlebt habe in meiner Schulzeit. In den 1970er Jahren bin ich zur Realschule gegangen in Lemgo und ich hatte in der 9. und 10. Klasse eine Englischlehrerin, die war sehr robust gewesen. Sie hatte 30 Jahre lang in England unterrichtet und da ging es noch etwas süchtiger zu als in Deutschland, obwohl damals in den 1970er Jahren war es noch nicht ganz so wie heute. Und wenn wir eine neue Englischlektion begannen, gab es immer die Standardabfolge, Vokabeln lernen, einen Abschnitt aus dem Buch abschreiben, übersetzen und auswendig lernen. Aber beziehe mich mal nur auf die Vokabeln. Das waren so im Durchschnitt immer so 20, 30 Vokabeln. Und dann holte sie ihr kleines Büchlein raus, wo die Namen drin standen. Und dann, man kam nicht jedes Mal dran, man wusste ja nicht, wann man drankommt. Dann hieß es so, Meier. Und man hatte genau eine Chance, es richtig zu beantworten. Es wurde eine Vokabel gefragt. Und für die etwas Jüngeren unter uns, damals war es noch so, man stand dazu auf, man blieb nicht einfach sitzen. Und die Krönung war, man durfte noch nach vorne kommen. Und dann so, wie ich jetzt hier so Richtung Kameraden, Schulkameraden gucken, und man stand da, der Lehrer saß da am Lehrerpult und dann standst du da und hast dann gewartet, der Dinge, die da kommen. Ja, und wenn man die Vokabel wusste, alles wunderbar. Wenn man es nicht wusste, dann hieß es wirklich Meier 6 Sätzen. Und so war das auch. Und man hatte keine zweite Chance mehr. Ja, diese Englischlehrerin, die hat uns immer mit Nachnamen, und zwar genau mit diesem Tonfall, egal wer da war, Meier. Das wurde nicht Ach Werner oder so, nein, Meier. So war der Tonfall. Und dann habe ich mir gedacht, ist Gott auch so? Am Anfang auch so ein bisschen. Der haut uns auch diesen Spruch raus, zwar in geistlicher, charakterlicher Art. Man hat wieder was nicht hinbekommen, man war lieblos, herzlos, man hat ein doofes Wort gesagt, was einen anderen gekränkt hat. Und dann heißt es auch, Meier 6 Sätzen. Aber dann geht es bei Gott weiter. Dann heißt es, Meier, Nachsitzen ist angesagt. Und zwar mit mir. Damit wir mal diese Charaktervokabeln als Beispiel mal richtig lernen. Das ist der große Unterschied. Und das habe ich über die Jahre verstanden zu lernen, dass Gott einmal manchmal wirklich nicht gerade nur sanft ist, aber er will uns zu einem Ziel hinbringen. Nun, und eben wurde es schon angedeutet, mögen einige Adventisten und zu Recht, muss ich da sagen, wir haben doch Schwester Weid als Prophetin, als Botin Gottes. Und das besagt ja auch unser 18. von 28 Glaubenspunkten. Und ich zitiere aber aus dem Buch, was Adventisten glauben, von 1988. Ein paar Worte sind mittlerweile anders, aber vom Prinzip her ist es immer noch so. Da steht geschrieben, und das glauben wir, das haben wir auch in unserem Taufbekenntnis mal so bestätigt, zwar nicht direkt wörtlich, aber zumindest im Taufunterricht wurde dieses Thema behandelt. Und da steht dann drinne: die Schriften dieser Botin des Herrn sind eine fortwirkende, bevollmächtigte Stimme der Wahrheit und geben der Gemeinde Trost, Führung, Unterweisung und Zurechtweisung. Und vor allem habe ich mir unterschrieben, eine fortwirkende. Also brauchen wir überhaupt noch einen Propheten, wenn es eine fortwirkende Unterweisung ist? Ich meine, ja, wir brauchen noch was Aktuelles. Es wurde heute auch wieder, klang es wieder an, was gerade in der Welt losgeht. Brauchen wir da nicht mal was Aktuelles? So direkten Zuspruch, ich rede hier nicht gegen Schwester Weid. Und dieser Gedanke, dass Schwester Weid so viele tolle Sachen gesagt hat, stimmt, hundertprozentig. Schwester Weid füllt Regale mit Büchern aus oder um es modern auszudrücken, PDF-Dateien, und zwar viele. Und da stehen so viele tolle, ermutigende Sachen drin. Und trotzdem, mir geht es jedenfalls so, würde ich mir wünschen, in dieser aktuellen Situation, da bräuchte ich mal so was Direktes. Damit werte ich Schwester Weid in absoluter Weise überhaupt nicht ab. Ja, Schwester Weid ist jetzt 110 Jahre tot. Was hat das für uns heute eine Bewandtnis? Und jetzt mögen Leute sagen, ja, Schwester Weid, wenn wir das alles in unserem Leben umsetzen würden, wir brauchen keine neuen Propheten, gebe ich dir recht. Wenn wir es umsetzen würden, tun wir es aber, brauchen wir nicht mal wieder aktuelle Ansagen, und zwar wirklich von Auge zu Auge. Wir lesen Bücher und da ist die Distanz doch wesentlich größer, als wenn ein Prophet von Auge zu Auge spricht. Bloß wenn ich diesen Gedanken noch etwas weiterführe, ja, Schwester Weid, wenn ich diesen Gedanken weiterführe, dann brauche ich Schwester Weid nicht, dann kann ich sagen, ich habe die Bibel. Und selbst diesen Gedanken führe ich noch etwas weiter und sage, selbst wir brauchen die Bibel nicht, sondern brauchen nur die eine Frage Gottes im Garten Eden, wo bist du? Da ist alles drinnen beinhaltet. Wir brauchen nicht mehr, wenn wir diese Frage zu Herzen nehmen und daraus die Schlussfolgerung ziehen. Aber wir Menschen sind so aufmüpfig und unbelehrbar, muss man ja schon fast sagen, dass wir immer wieder neue Zurechtweisung, auch Trost, immer wieder neu brauchen. Und deswegen finden wir auch in der Bibel unter anderem so viele Propheten. Und noch ein Gedanke, dem wir dann auch nachkommen sollten, der steht dann in 1. Korinther 14, Vers 1. 1. Korinther 14, Vers 1. Und zwar ist das eine sehr aktive Aussage von Paulus, geht über die Weissagung. Dort steht geschrieben in 1. Korinther 14, Vers 1, strebt nach der Liebe. Ja, mit der Liebe ist doch alles erledigt, oder? Es geht aber weiter. Jetzt wird es mal ganz praktisch. Doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen. Am meisten aber, dass ihr weissagt. Tun wir das denn heute noch? Bemühen wir uns um Geisteswirkungen. Wie sieht das aus? Sich um Geistesgaben, Geisteswirkungen zu bemühen, am meisten aber um die Weissagung. Nach Offenbarung 12 sind die übrigen die, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Und nach Offenbarung 19 ist auch erklärt, was das Zeugnis Jesus ist, nämlich Geist der Weissagung. Damit haben wir, und da sollten wir geradezu stehen mal auch, damit haben wir die Merkmale für uns Adventisten, dass wir die Gemeinde der Übrigen der Endzeit sind. Ich sage hier nicht, dass wir besser sind als die anderen. Wir haben aber hier eine besondere Begabung von Gott bekommen. Wir sind Auserwählte, aber nicht damit wir uns rühmen können, sondern weil Gott uns damit eine Aufgabe gegeben hat, was wir anderen Menschen weitersagen sollen. Und trotzdem ist es richtig, dass Schwester Veit eben seit 110 Jahren tot ist. Und diesen Gedanken will ich etwas weitergehen. Wie schon erwähnt, Schwester Veit steht für mich nicht zur Debatte. Sie ist eine Botin Gottes. Und sie hat Zeugnis für uns. Und zwar Zeugnis, an dem wir uns auch halten sollten. Aber ich will den Gedanken etwas weiterführen. Und zwar hat unser Herr Jesus in der Rede vom guten Hirten, und da spricht er ja über sich selbst, in Johannes Kapitel 10, Vers 16 sich so geäußert. Dort sagt Jesus, und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind, auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Der Herr Jesus sagt auch in Matthäus 24, ist die Rede von falschen Propheten. Wir sollen uns dafür hüten. Und wenn es möglich wäre, da schreibt er in diesem Zusammenhang, würden die Auserwählten verführt werden, wenn es möglich wäre. Aber warum wären sie unter anderem nicht verführt? Darum, weil es unter anderem Propheten gibt, die uns Trost, Zurechtweisung und Ermutigung zusprechen, die uns sagen, was die Basis ist, auf wen wir uns berufen sollen. Denn die Propheten werden einen Beitrag dazu leisten, dass wir in der Endzeit, und wir reden alle immer wieder mal gerne von der Trübsalzeit, wie schlimm es sein wird, ja, darauf sollten wir uns jetzt nicht so sehr versteifen, wir sollten uns mehr darauf konzentrieren, dass Jesus uns in dieser Zeit nicht alleine lässt. Wir brauchen in dieser schweren Zeit, und sie wird kommen, ich sehne mich nicht nach dieser Zeit, da bin ich ganz ehrlich, ich brauche das nicht, aber es wird kommen. Brauchen wir da nicht Trost, Zurechtweisung, Ermutigung? Wir tun es jetzt schon hier in unseren Zeiten, aber es wird wohl so heftig werden, dass wir, ich glaube, direkt von oben diese Ermutigung und Trost brauchen durch Propheten. Und dann wird sich nämlich auch Joel 3 erfüllen. Auch den Text wollen wir mal lesen. Und der bezieht sich ja unter anderem auch auf die Endzeit. Joel 3, ich lese da die Verse 1, 2 und Vers 5. Dort steht geschrieben, und das bezieht sich wirklich auch auf die Endzeit. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen. Eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter haben, und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und jetzt nur Vers 5. Warum das alles eigentlich? Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden, denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, und bei den übrig gebliebenen, die der Herr beruft. Wir kennen diesen Text eigentlich zu gut schon. Es ist ein Text, der uns eigentlich schon auch intellektuell und mit dem Herzen vorbereiten soll. Es werden Propheten kommen, die uns stärken. Und warum? Nicht um irgendwas weiß zu sagen. Die Weissagung, das ist alles schon gegessen, sage ich, sage es mal so mit einfachen Worten. Die Weissagung, das, was kommen wird, das wissen wir alles, ist alles niedergelegt. Nein, wir brauchen in dieser Zeit Trost, Zuspruch, Stärkung im Glauben. Und zwar vom Boten Gottes, die zu uns reden von Angesicht zu Angesicht. Und damit bin ich wieder bei Esra 5, Vers 1. Ich wiederhole nochmal diesen Vers. Die Propheten aber, der Prophet Haggai und Zacharja, der Sohn Iddos, weissagten den Juden, die in Judäa und in Jerusalem lebten, im Namen des Gottes Israels, weissagten sie ihnen. Was war so wichtig, dass diese beiden Propheten parallel an einem Volk der Übrigen, und das waren die Übrigen damals, die zurückgegangen sind nach Jerusalem, was war da so wichtig, dass Gott zwei Propheten geschickt hat? Ja, man muss dazu, und ich fasse mich hier ganz kurz, ich werde es bei der nächsten Predigt etwas mehr ausführen, man darf ja nicht vergessen, die Übrigen sind mit vollem Eifer zurückgegangen. Die wollten den Tempel Gottes wieder aufrichten. Den Staat Israel auch wieder aufrichten. Und wie bei uns Adventisten, unsere Patriarchen, ging das nicht richtig ab damals? Mit was für ein Elan? Ja, so nach dem Motto, wir haben stark angefangen, ja, aber wir haben dann auch stark nachgelassen. Und in dieser Phase befinden wir uns als Adventisten doch, ohne jemanden nahe treten zu wollen. Es ist doch so. Warum sind wir als Adventisten noch schon 150 Jahre existent? Da passt doch irgendwas eigentlich nicht. Und deswegen, ja, wie gesagt, mit vollem Elan. Und dieses Lied 184, nicht umsonst habe ich das ausgewählt, basiert auf dem Psalm 126, und dieser zeugt von diesem Auszug wieder zurück in die Heimat. Wir werden sein wie die Träumenden. Das waren die damals auch. Unsere Patriarchen, Pioniere der Adventgeschichte, die waren auch wie Träumende. Sind wir es auch noch? Oder sind wir zur Ernüchterung übergegangen? Beim Volk Israel damals, und das ist der letzte Text, den ich mit euch lese, Esra 4. Es gibt nämlich eine Vorgeschichte. Warum eben gerade Esra 5 von den beiden Propheten berichtet wird, da lesen wir, Ich lese erstmal den Vers 1. Als aber die Widersacher, so das Volk Israel, die übrigen, die zurückgekehrt sind, hatten Widersacher. Als aber die Widersacher Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder der Wegführung dem Herrn, dem Gott Israels, den Tempel bauten. Ich lese dann weiter im Vers 4. Da suchte das Volk im Land, da sind unter anderem die damals geblieben sind, die Mischvölker, unter anderem die Samariter, diese viel verhassten Samariter. Wir wissen im Neuen Testament, dass die nicht beliebt sind bei den Juden gewesen. Hier ist ein Grund dafür. Da suchte das Volk im Land, die Hände des Volkes Juda schlaff zu machen und sie vom Bauen abzuschrecken, vom Bauen des Tempels. Und als Resultat lesen wir dann im Vers 24, damals hörte das Werk am Haus Gottes in Jerusalem auf und es kam zum Stillstand bis in das zweite Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Das ist doch, das hört sich so ähnlich an wie unsere Adventbewegung. Das ging ab wie Schmidts Katze am Anfang. Und was ist davon übrig geblieben? Wenn ich alleine die Zahlen nur in Deutschland sehe, wir werden immer weniger. Sollte es nicht eigentlich immer mehr werden bei dem Tollen, was wir zu verkündigen haben? Das ist der Zustand. Würden wir als allerdings es belassen, dabei nur Esra zu lesen, dann haben wir doch ganz klar den Schuldigen gefunden. Das waren die anderen, die uns alles malig gemacht haben. Aber deswegen hat Gott unter anderem den Haggai geschickt, um zu sagen, nicht so, diese Ausrede zählt nicht. Ich werde in der nächsten Predigt darauf eingehen, dass die anderen dem Volk Israel das Leben schwer gemacht hat, das ist eine Tatsache, es steht in der Bibel. Aber es gibt einen ganz anderen Grund, warum das nicht vorwärts gegangen ist. Und zwar war der Grund zu suchen bei dem eigenen Volk, bei den eigenen Leuten, bei der eigenen Herzenseinstellung. Deswegen musste Gott Propheten schicken, die klar gesagt haben, was Stand der Dinge ist, die aber auch ganz klar aufgezeigt haben, da führt der Weg hin, da können wir wieder zurück zu Gott, geht diesen Weg. Und so viel zum Schluss. Haggai, und das möchte ich als Trost für uns schon mitgeben, schon ein kleiner Spoiler für nächste Predigt. Haggai hat nur 4 Monate gewirkt, mit Zacharia zusammen, der hat aber länger gewirkt. In den 4 Monaten, wo Haggai gewirkt hat, hat er das Volk, also Gott hat durch Haggai, muss man ja sagen, das Volk so umgedreht, dass sie wieder anfingen, den Tempel zu bauen und es hat dann nur noch 4 Jahre gedauert, bis der Tempel fertig war. Ist das nicht eine Botschaft für uns? Und die wollen wir eben in meinen nächsten, wahrscheinlich 2 Predigten näher betrachten. Vom Zustand, wie es ist, zum Aufruf, zur Umkehr und Buße, zur Ermutigung, gehorsam zu sein und dann die Segnung Gottes zu empfangen. Der entscheidende Punkt ist, und damit schließe ich, ist immer die Selbsterkenntnis. Oder ich will es genauer sagen, die Gotteserkenntnis. Dass ich verstehe, was Gott mit mir vorhat, wo ich bin. Es sind nicht die anderen. Das ist schon eines der Grundübel der Menschheitsgeschichten. Schon im Garten Eden ging es schon los. Der Mensch hat gesündigt und was hat er getan? Du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld, ich nicht. Und die Propheten sagen aber doch, du bist es. Und deswegen betrachten wir Haggai in den nächsten 2 Predigten von mir. Ich wünsche uns, dass wir dieses offene Herz haben, wie das Volk damals. Diese runde 50.000, die waren verirrt, aber die hatten wohl schon ein offenes Herz, denn sonst hätte Haggai mit der großen Macht des Geistes Gottes durch Haggai, das dürfen wir nie vergessen, Gott hat da gewirkt, ein ganz großes Wunder, hat das innerhalb von 4 Monaten geschafft, das Volk umzudrehen. Und ich wünsche mir, dass wir dieses offene Herz haben. Egal, ob wir heute noch falsch stehen oder nicht, woanders stehen, noch nicht den Weg gehen. Aber wenn dein und mein Herz offen ist für das Wort Gottes, und das ist es, sonst würden wir hier nicht sitzen, dann kann Gott durch Propheten, egal ob es jetzt Schwester Weid ist, Gott muss nicht, wenn es nicht nötig tut, wird das nicht machen, Propheten schicken. Aber wenn es nötig ist, dann wird das schicken. Und ich wünsche mir, dass wir diese Offenheit im Herzen haben, dass wenn wir Mahnung hören, es annehmen und durch den Geist Gottes unser Herz verändern lassen, damit wir auch wieder Teil der aktiven Gemeinde sind, die am Bau des Tempels Gottes mitwirken. Denn darum geht es letztendlich in der Bibel. In der Offenbarung steht so wunderbar: Siehe da, also wenn alles vorbei ist, die neue Erde da ist, steht so wunderbar: Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Darum geht es. Möchtest du dabei sein bei dem Bau der Hütte Gottes? Ich ja. Amen. Unser Vater im Himmel, Herr, wir beten dich an, weil du anbetungswürdig bist. Herr Jesus, wir sind in die Irre gegangen, wir laufen immer noch irgendwie in die Irre. Aber in unserem Herzen tragen wir doch die Sehnsucht nach dir. Und du bist so ein einzigartiger, großer Gott. Du lässt uns hier nicht alleine hängen mit unserer Sünde, sondern du hast von Anfang an schon den Plan gehabt, wenn die Menschen fallen, wir haben eine Lösung. Und Herr Jesus, du hast dich bereit erklärt, diesen ganz bitteren Weg zu gehen, deine Gottheit abzulegen, Mensch zu werden, das alleine schon ist nicht zu verstehen. Und dann noch einen Schritt weiter zu gehen oder viele Schritte weiter zu gehen, den niedrigsten aller niedrigen Wege zu gehen, auch, dass du meine Sünden auf dich genommen hast. Ja, lass uns jeden Einzelnen von uns hier bewusst sein. Herr, wenn nur ich der Sünder gewesen wäre, Herr Jesus, du wärst für mich ans Kreuz gegangen. Herr, und das ist doch, sollte doch so eine große Dankbarkeit in uns auslösen, dass wir gerne an dein Reich mitbauen. Denn du hast gesagt, Herr Jesus, am Ende der Bergpredigt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Ja, ist unser Trachten zuerst auf dein Reich hin ausgerichtet? Herr, du, wir haben deine Gerechtigkeit, Herr Jesus. Du sprichst jetzt für uns vor unserem Vater, damit wir rein vor unserem Vater dastehen. Herr, danke dir dafür. Amen.